Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Josephine Schulz. Schön, dass Sie dabei sind. Seit über einer Woche hält der Krieg gegen die Ukraine die Welt in Atem. Er verursacht immenses Leid. Jeden Tag sterben Menschen. Und er sorgt dafür, dass wahrscheinlich Millionen zur Flucht gezwungen werden. Dieser Krieg hat Auswirkungen auf ganz verschiedene gesellschaftliche Bereiche, auch auf die Wissenschaft. Und das wollen wir uns heute genauer ansehen und diskutieren. Die Wissenschaft lebt ja bekanntlich vom internationalen Austausch, von Forschungskooperationen, von gegenseitigen Auslandsaufenthalten. Und diese ganzen Beziehungen werden jetzt vor große Herausforderungen gestellt. Viele Universitäten, der DAAD, die Allianz der Wissenschaftsorganisationen, viele haben schon angekündigt, dass man ukrainischen Studierenden und Forschenden helfen will. Darüber wollen wir gleich sprechen, genauso wie über die Frage, was bedeutet das für internationale Forschungsprojekte? Auf der einen Seite mit der Ukraine. Auf der anderen Seite hat die deutsche Wissenschaft auch sehr lange gewachsene Beziehungen mit Russland. Diese Beziehungen werden jetzt aber vielfach gekappt. Auch in diesem Zusammenhang kann man natürlich fragen, trifft das die Richtigen, die Studierenden, die Forschenden in Russland? Welche Folgen hat das, wenn sie international ausgeschlossen werden? Über all das wollen wir heute sprechen, gerne auch mit Ihnen. Sie können sich beteiligen, indem Sie uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie in der Sendung live mitsprechen wollen, dann schreiben Sie auch gerne eine Telefonnummer dazu, damit wir Sie dann zurückrufen können. Und natürlich können Sie sich auch anonym beteiligen. Der Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Wissenschaft, das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Und dazu haben wir folgende Gäste eingeladen. Oksana Säumenicht ist uns zugeschaltet. Sie ist Mitbegründerin der Deutsch-Ukrainischen Akademischen Gesellschaft und sie ist tätig am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Guten Tag, Frau Säumenicht.
Guten Tag.
Außerdem in der Runde Joybrato Mugaji, der Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Auch an Sie herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und zugeschaltet aus Moskau ist Tobias Stüdemann von der Freien Universität Berlin. Er ist der Leiter des Verbindungsbüros der FU Berlin in Moskau, das jetzt allerdings geschlossen wurde. Und er kümmert sich auch um die Kooperation mit Belarus und der Ukraine. Hallo, Herr Stüdemann.
Guten Tag, Frau Schulz.
Frau Säumenicht, ich würde gern mit Ihnen beginnen. Sie stehen in engem Kontakt zu Menschen in der Ukraine, auch zu wissenschaftlichen Kollegen. Was hören Sie von denen, von Wissenschaftlern in der Ukraine aktuell?
Hallo, guten Tag an alle. In erster Linie, was ich höre, dass Menschen sich mit Unterstützung der Widerstand sich beschäftigen. Die zum Beispiel Professorin Hanna Tolstanova, die Prorektorin von Schewtschenko-Universität, sagt, ich kann nicht meine Menschen hier alleine lassen, ich muss hier weiter unterstützen. Die versuchen zum Beispiel ausländische Wissenschaftler jetzt auch mit Papier und Dokumenten zu helfen, zur Grenze zu kommen, auch mit Konsulaten, dass zum Beispiel Professorin Oksana Schütjuk aus der Ternopil-Medizinischen Universität erzählt hatte, weil Ukraine hatte bis jetzt 80.000 internationale Studierende, die sind nicht alle noch vor dem Krieg aus dem Land verlassen könnten. Und Wissenschaftler wollen schon jetzt, die haben Angst, dass viele, die jetzt flüchten müssen, dass die für ukrainische Wissenschaft verloren gehen. Und die schon jetzt überlegen, wie kann man am besten die zukünftige Wiederaufbau ukrainischer Wissenschaft zu unterstützen. Obwohl in dieser Situation denkt man, man erst muss überleben.
Wenn Sie sagen, die Menschen, die noch vor Ort sind, die wollen jetzt den Widerstand unterstützen, das bedeutet also, an einen Wissenschaftsbetrieb im eigentlichen Sinne ist nicht mehr zu denken. Die Universitäten sind geschlossen.
Eigentlich nicht. Ich hatte heute ein Dokument von Schewtschenko-Universität bekommen, wo das heißt, Universität funktioniert weiter. Studienprozess jetzt für 2 Wochen laut Ministerium unterbrochen ist. Wegen Corona haben die digitale Mobilitäten und halt Organisation funktioniert weiter. Die zum Beispiel gesagt haben, dass Studierende oder Wissenschaftler, die jetzt wegen akademischer Mobilität im Ausland sind, die können das verlernen, dass die können da weiter studieren und das wird dann anerkannt. Das heißt, sie versuchen so weit wie möglich, da wo es geht, Prozesse weiter zu unterstützen, dass die Menschen, die noch arbeiten können, die jetzt nicht männliche Wissenschaftler, die jetzt richtig kämpfen, dass da Prozess weiterhin geht.
Wie kann man denn aus Ihrer Sicht die Wissenschaftler und Studierenden, die jetzt noch in der Ukraine sind, zum Beispiel aus Deutschland heraus oder aus Europa unterstützen?
Ja, ich glaube, wir müssen hier sehen, dass es gerade jetzt in diese ganz akute Situation in erster Linie versucht man, richtig Leben zu retten. Und da kommen große politische Fragen, dass zum Beispiel Himmel ist geschlossen, weil Menschen sind gebombt und die müssen da im Keller irgendwo sich einfach in Sicherheit bringen. Wenn man jetzt über die spricht, die doch weiter studieren oder arbeiten, wissenschaftlich tätig sein können. Es geht natürlich nicht um alle, aber in Teilen der Ukraine oder die jetzt so mobil arbeiten von Dacia oder so, das Unterstützung von zum Beispiel gemeinsamen Kooperationsprojekten, die jetzt natürlich ukrainische Seite nicht finanzieren kann, dass man die weiter unterstützt und eventuell das Partner dann übernehmen kann.
Es gibt ja enge wissenschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Ist Deutschland da jetzt für viele, die aus der Ukraine fliehen müssen, ein Hauptanlaufpunkt für Wissenschaftler und Studierende?
Das kann ich nicht sagen. Zurzeit, so wie ich das verstehe, Menschen versuchen, Land zu verlassen, die richtig in Gefahr sind, so wie sie können, alle möglichen Richtungen.
Herr Mukherjee, der DAAD ist ja zurzeit damit beschäftigt, Hilfe zu organisieren für ukrainische Wissenschaftler und Studierende, die zum Teil schon in Deutschland sind und auch für die vielen, die wahrscheinlich jetzt kommen werden. Was sind da gerade die ersten konkreten Schritte, an denen Sie arbeiten?
Ja, vielen Dank in die Runde für dieses Gespräch. In der Tat, wir als DAAD organisieren im Moment Hilfe, aber das tun alle anderen Wissenschaftsorganisationen auch und auch jede einzelne deutsche Hochschule, von denen wir natürlich auch Informationen bekommen. Wir als DAAD verlängern jetzt als erstes die Stipendien für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns sind, deren Stipendien auslaufen, jetzt etwa Ende März. Wir werden auch den Förderbeginn für die neuen Stipendien vorverlegen, sodass diese auch früher beginnen können. Und wir sind jetzt gerade in Gesprächen auch mit der Bundesregierung, denn wir gehen davon aus, dass wir eine große Zahl von Ukrainerinnen und Ukrainern an das Hochschulsystem in den nächsten Wochen und Monaten bekommen werden, um die wir uns kümmern wollen und werden. Und da braucht es jetzt natürlich auch ein großes bundesfinanziertes Unterstützungsprogramm für die Hochschulen, auch für die Studierendenwerke. Die Hochschulen machen im Moment sehr viel in Eigeninitiative. Und das ist toll, das zu sehen. Aber die Eigeninitiativen werden nicht ausreichen für die großen Zahlen, mit denen wir in den nächsten Tagen und Wochen rechnen.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, alle Wissenschaftler, alle Studierenden aus der Ukraine, die in Deutschland jetzt zum Beispiel ein Auslandssemester gemacht haben oder einen Forschungsaufenthalt, der jetzt eigentlich zu Ende gehen würde, die können unproblematisch auf unbestimmte Zeit erstmal hier bleiben und das ist auch finanziell gesichert.
Also wenn der DAAD die Förderorganisation ist, ist das so? Aber es werden ja Ukrainerinnen und Ukrainer auch von anderen Organisationen gefördert. Und ich nehme wahr, dass alle anderen Organisationen, die Deutsche Forschungsgemeinschaft etwa, gerade gestern die Volkswagen Stiftung, ihre eigenen Hilfsprogramme auch ausgelobt haben. Insofern ziehen dort alle an einem Strang. Es ist ja nicht nur der DAAD, der fördert, ganz im Gegenteil. Wir haben eine Reihe von Organisationen, die fördern und alle legen im Moment Ukraine-Unterstützungsprogramme auf. Die richten sich natürlich vor allen Dingen erstmal an diejenigen, die schon bei uns sind und die jetzt gar nicht zurückkehren können und auch nicht wollen.
Herr Stüdemann, Sie leiten das Büro der FU Berlin in Moskau. Das wurde jetzt vor einigen Tagen geschlossen. Aber Sie sind auch für die Kooperation mit Belarus und der Ukraine zuständig. Die FU Berlin hat jetzt so einen Hilfsfonds oder legt jetzt einen Hilfsfonds auf für ukrainische Studierende und Wissenschaftler. Können Sie uns sagen, wie genau sieht diese Hilfe aus und an wen richtet sie sich ganz konkret?
Wie Herr Mukherjee schon gesagt hat, haben wir eine Gruppe, die wir vor Ort haben, aus der Ukraine, mit denen wir jetzt versuchen müssen, Lösungen zu finden, dass sie nicht ins Kriegsgebiet zurückgehen müssen. Wie das konkret umgesetzt wird, ist noch ein bisschen zu früh sozusagen zu sagen. Wir haben zum Glück auch noch 2-3 Wochen Zeit, um das endgültig zu entscheiden. Ich denke, was denkbar ist, ist zum Beispiel analog zu den Flüchtlingsprogrammen Programme aufzusetzen, weil wir es auch mit Studierenden dann bekommen. Das ist die zweite große Gruppe, die nach Deutschland kommen, aber zum Beispiel sprachlich noch nicht studienfähig sind. Das heißt, da müssen wir gucken, wie wir die an das Studium heranführen können, möglichst schnell, dass sie ihr Studium beginnen oder fortsetzen können.
Kann man schon sagen, wie das funktioniert, wenn jetzt eine Studentin aus der Ukraine nach Deutschland kommt oder eine promovierende Person, die ihr Studium oder ihre Promotion hier fortsetzen wollen? Was können die dann jetzt schon tun?
Also ich denke, Sie sollten bei einer Promotion erstmal gucken, wo Sie fachlich grundsätzlich hinpassen könnten. Ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen an der Freien Universität und anderen Hochschulen wohlwollend prüfen und Sie aufnehmen werden, so gut das halt geht. Das sind also Individualentscheidungen. Bei den Studierenden beginnt das Semester ja erst im April. Das heißt, bis dahin müssen wir also gucken, wie wir die formalen Verfahren einrichten und gucken, wie wir die Studierenden aufbringen, integrieren, vorbereiten, auch unterbringen können. Das sind also ein Haufen Aufgaben, wo die einzelnen Abteilungen der Universität jetzt versucht, Lösungen zu finden.
Frau Solmenicht, Ihre Organisation, die Deutsch-Ukrainische Akademische Gesellschaft, kümmert sich ja auch um den Austausch. Bekommen Sie da jetzt auch schon viele Anfragen von Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, wie es jetzt hier weitergehen kann mit Ihrer akademischen Laufbahn?
Eigentlich, wir haben einige bekommen, aber noch sehr wenige. Wir haben viel mehr sehr positive Meldungen von Professoren, individuell oder Organisationen bekommen, die ukrainische Wissenschaftler oder Studierende jetzt unterstützen wollen. Ich denke, jetzt ist es einfach zu früh. Ich hatte vor ein paar Tagen meine eigene Verwandtschaft von der Grenze getroffen und Menschen da haben jetzt alle andere im Kopf, als jetzt eine Bewerbung zu schreiben. Das heißt, jetzt gerade sehr akute Phase. Wir versuchen unsere Gesellschaft, wir sammeln alle Angebote auf unserer Webseite und auch verbinden mit anderen Initiativen. Und wir wollen Menschen informieren in erster Linie, dass Möglichkeiten, sich weiter wissenschaftlich zu beschäftigen oder zu studieren, gibt. Und dann sehen wir weiter, wie das besser unterstützt sein könnte.
Wenn Sie jetzt sagen, die Leute haben verständlicherweise gerade ganz andere Dinge im Kopf, als eine Bewerbung zu schreiben. Vielleicht die Frage an Herrn Mukherjee, wenn Sie jetzt sagen, es wurden Stipendien, Bewerbungszeiten vorverlegt, ist das dann jetzt realistisch, in so einer Phase Menschen jetzt quasi so einen oft ja sehr aufwendigen Bewerbungsprozess aufzuerlegen?
Ich denke, die Vorverlegung der Stipendien-Anfangszeiten beziehen sich ja auf diejenigen, die schon ihr Bewerbungsverfahren hinter sich gebracht haben oder mittendrin sind, dass sie einfach die Sicherheit haben, sie müssen zum Beispiel nicht bis zum Oktober warten, sondern können vorher schon bei uns beginnen. Und ich habe den Eindruck, dass alle Wissenschaftsorganisationen, auch alle einzelnen Hochschulen, wie auch meine eigene, diese Verfahren möglichst schlank halten. Frau Solmenicht liegt natürlich völlig richtig damit. Im Moment geht es für viele um existenzielle Fragen, um wirklich ganz substanzielle Fragen auch des Ankommens in Deutschland, wenn sie sich auf den Weg gemacht haben. Wir müssen in Deutschland mit einer großen Zahl rechnen. Sie hatten das ja eben aufgebracht, das Thema. Wir wissen ja zum Beispiel, dass für ukrainische Studierende nach Polen Deutschland das attraktivste Zielland ist. Insofern müssen wir uns in Deutschland darauf auch vorbereiten, dass wir eine hohe Zahl in den nächsten Monaten bekommen werden. Aber wir müssen dann in der Tat sehen, dass wir die Verfahren auch unbürokratisch, soweit es geht, gestalten.
Haben Sie da eine grobe Zahl im Kopf? Gibt es da Schätzungen bei Ihnen, mit wie vielen Studierenden, mit wie vielen Wissenschaftlern da zu rechnen ist in den nächsten Monaten?
Also alle Schätzungen werden natürlich mit Vorsicht zu genießen sein, aber wenn man einfach von der Ausgangszahl ausgeht, die die EU-Kommission und das UNHCR in den Raum gestellt haben, 7 Millionen Flüchtlinge, mit denen wir in der EU rechnen müssen, und wenn man dann die Quotierung derjenigen berücksichtigt, die im Hochschulsystem sind, wenn man dann unsere Syrien-Erfahrungen von 2015 mit einpreist, dann kommt man schon nach einer solchen ersten kriteriengeleiteten Schätzung auf bis zu 100.000 Personen, die als Studierende, als Wissenschaftler, als hochschulaffine Menschen dann bei uns im Hochschulsystem, im Wissenschaftssystem ankommen werden.
Und halten Sie es für realistisch, dass alle Menschen aus dem akademischen Betrieb, alle Studierenden, alle Promovierenden, die kommen, dass die hier ihre akademische Laufbahn fortsetzen können?
Ob das in jedem Einzelfall gelingt, wird man sehen müssen. Wir wissen auch, dass viele, die zu uns kommen, natürlich verständlicherweise stark traumatisiert sind. Wir wissen auch von unseren ukrainischen Studierenden, die bei uns studieren, dass sie im Moment die Examina kaum ablegen können, weil sie eben in der Angst auch um ihre Familien und Angehörigen sind. Also ob das in jedem Einzelfall gelingt, das hängt von vielen Faktoren ab. Aber unser Ziel muss sein, wenn unsere Solidarität, die wir immer wieder zu Recht erklärt haben, erfolgreich sein soll, unser Ziel muss sein, dass alle einen Einstieg in das Hochschulsystem bekommen und dass wir sie erfolgreich in das System hineinbringen. Das kann kurzfristig sein. Ich hoffe ja, dass die Krisensituation alsbald auch wieder überwunden sein wird. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass wir sie auch mittel- und für eine längere Frist im Hochschulsystem betreuen.
Das wäre jetzt auch meine Frage, also wie die Programme, die da jetzt aufgelegt werden, wie die ausgelegt sind, ob es da erstmal um Stipendien für ein paar Monate geht, also ob man davon ausgeht, dass es darum geht, eine Zeit zu überbrücken, oder rechnet man damit, dass die Menschen dann dauerhaft in Deutschland bleiben, dass es also darum geht, ihnen eine langfristige Perspektive im Wissenschaftsbetrieb zu geben?
Wir müssen, glaube ich, beides tun. Wir müssen kurzfristig handeln. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass jetzt alle auch für eine gewisse Zeit, etwa für 6 bis 12 Monate, unbürokratische Verlängerungen vornehmen, unbürokratische Stipendienmöglichkeiten vorsehen. Aber wir müssen eben auch planen für eine mittel- und langfristige Perspektive. Denn wir alle bekommen als Bürgerinnen und Bürger ja die Bilder und die Presseberichterstattung mit und können, glaube ich, nicht einfach so davon ausgehen, dass wir in 6 oder 9 Monaten ein Ende dieser angespannten Situation haben. Das hängt jetzt natürlich von vielen anderen Rahmenbedingungen und Entwicklungen ab, die wir ja gar nicht steuern.
Sie haben schon gesagt, es geht da auch um Geld. Sie haben von der Bundesregierung ein großes Hilfspaket für die Hochschulen gefordert. Sind Sie da schon im Gespräch? Gibt es da schon irgendwelche Zusagen?
Wir sind jetzt in das Gespräch eingestiegen, schon in der vergangenen Woche. Man muss ja auch immer wieder sich vor Augen führen, dass der Krieg begonnen wurde von Putin am 24. Februar, also Donnerstag vor einer Woche. Wir sind letzte Woche in Gespräche mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung eingestiegen. Ich habe keine Zweifel daran, dass nachdem, wie die Bundesregierung jetzt sehr entschieden und schnell gehandelt hat in allen anderen Bereichen, dass auch hier sehr zügig wir die Gespräche fortsetzen und auch zu einem Abschluss bringen.
Ich würde noch gern kurz auf die deutschen Wissenschaftler, deutschen Studierenden gucken. Herr Mukherjee, sind denn noch viele von denen in der Ukraine vor Ort oder sind die alle ausgereist?
Wir haben schon in den letzten Wochen und Monaten die Studierenden, die wir in der Ukraine hatten, aus Deutschland, darauf bezieht sich ja Ihre Frage, gebeten auszureisen und die sind auch allesamt ausgereist. In den letzten 2, 3, 4 Wochen vor dem 24. Februar hatten wir noch 17 geförderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Ukraine. Die sind aber auch inzwischen allesamt ausgereist.
Herr Stüdemann, Sie sind ja noch vor Ort in Moskau. Das Verbindungsbüro der FU wurde geschlossen. Sind denn neben Ihnen jetzt noch andere Studierende, Wissenschaftler von der FU Berlin vor Ort?
Wir haben Zu Beginn des jetzt laufenden Sommersemesters in Russland, denke ich, so um die 15 Studierende vor Ort gehabt, die wir zur Ausreise aufgefordert haben, weil absehbar ist oder absehbar war, dass wir die Einschränkungen bei den Reisen bekommen, was ja auch jetzt so eingetreten ist. Flugverkehr wird ja in den nächsten Tagen, zumindest von russischer Seite, komplett eingestellt ins Ausland. Das heißt, die meisten, gehen wir davon aus, haben das Land verlassen. Ist es allerdings nicht immer ganz einfach, zu allen den Kontakt herzustellen. Aber die meisten, von denen wir hören, die sind ausgereist. Es gibt aktuell 3, von denen wir wissen, die zumindest Stand vor 2 Tagen in Russland bleiben wollten fürs Erste.
Und ist das jetzt oder wäre das jetzt für deutsche Wissenschaftler an russischen Unis oder Forschungsinstituten eine gefährliche Situation? Sind die da überhaupt noch erwünscht, wenn man so will?
Ich würde schon sagen, dass man hier ganz klar differenzieren muss zwischen den Institutionen und den Personen. Also wir haben durch die Einstellung oder die Unterbrechung der Kooperation mit russischen Partnern natürlich praktisch alles gestoppt, was in irgendeiner Form formalisiert ist oder mit Geldflüssen zu tun hat. Allerdings sind natürlich die persönlichen Kontakte das, was wir jetzt versuchen müssen aufrechtzuerhalten, weil so katastrophal und so schrecklich die Situation in der Ukraine ist. Wir haben in Russland einen inzwischen so repressiven Staat, dass auch die russischen Wissenschaftler, die sich gegen diese Spezialoperation positionieren wollen, einer großen Gefahr aussetzen. Das heißt, diese Personen zumindest moralisch zu unterstützen, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, das ist ganz wichtig. Insofern hoffe ich, dass die deutschen Kollegen das auch alle sozusagen übernehmen und ebenso machen, wie wir das hier versuchen und durch meine Wenigkeit insbesondere.
Genau, das würde ich gerne später auch nochmal ausführlicher diskutieren, was dieser Abbruch der wissenschaftlichen Beziehungen zu Russland dann konkret bedeutet. Wie ist denn jetzt für Sie vor Ort in Moskau die Situation? Was machen Sie jetzt noch in diesem geschlossenen Büro und wollen Sie bleiben oder können Sie bleiben?
Also da ich seit fast 12 Jahren vor Ort bin und gut vernetzt bin in allen möglichen Bereichen, sehe ich jetzt für mich persönlich keine Gefahr für Leib und Leben. Das heißt, die Frage, die so ein bisschen wird das gerne ein bisschen von mir wegschieben, weil das nicht ganz das ist, was sozusagen jetzt wichtig ist, sondern wir müssen natürlich als Universität dafür sorgen, dass unsere Studierenden richtig betreut werden, richtig informiert werden, dass sie also nicht das Gefühl haben, sie werden alleine gelassen. Wir müssen versuchen, den ukrainischen Studierenden die Angebote zu machen, uns auch um die weißrussischen Studierenden kümmern. Die sollten wir nicht vergessen. Das heißt, da gibt es also viel zu tun und das beschäftigt mich und natürlich die Kollegen in Berlin. Da wir pandemiebedingt sowieso im Homeoffice waren, ist das jetzt technisch nicht das große Problem, das zu tun. Wie wir dann in 2-3 Monaten mit dem Büro und meiner Person vor Ort umgehen, müssen wir gucken.
Es gibt auch in Deutschland viele russische Wissenschaftler und Studierende, die hier zum Beispiel ein Stipendium haben. Herr Mugadji, dürfen die jetzt erstmal bleiben oder müssen die jetzt quasi als Folge auch ausreisen?
Nein, wir haben ja seit dem 24. und 25. Februar deutlich gemacht und das sehen ja alle Wissenschaftsorganisationen so, da gibt es eine große Gemeinsamkeit, dass wir entlang von 2 Leitplanken operieren. Die eine Leitplanke heißt, alles was wir tun, muss zur Gesamtstrategie der Bundesregierung und der EU zur Isolierung des russischen Staates passen. Deswegen haben wir deutsch-russische Projekte ausgesetzt, deswegen gibt es auch keine deutsch-russische Mobilität mehr, die wir fördern in diese Richtung. Aber die zweite Leitplanke ist genauso wichtig. Wir wollen in der Wissenschaft da, wo es verantwortbar ist, Gesprächskanäle offen halten zu Russland. Und das machen wir im Moment, indem wir explizit die Mobilität von Russland nach Deutschland aufrechterhalten. Alle russischen Studierenden, die bei uns sind, werden nicht zurückgeschickt, sondern behalten ihr Stipendium, werden weiter gefördert. In der Richtung, Stand heute, muss man sagen, läuft die Mobilität weiter.
Und bekommen Sie von denen auch Anfragen, dass die ja vielleicht auch gerne längerfristig hier bleiben würden, um nicht zurück nach Russland zu müssen?
Ja, es gibt durchaus Anfragen. Das merke ich auch an der eigenen Universität in Gießen. Denn wie Herr Stüdemann eben gesagt hat, es ist ja so, dass auch in Russland Repressionen durchaus ausgeübt werden gegenüber eigenen Staatsangehörigen. Und die Studierenden bei uns sind durchaus in einem Alter, wo sie damit rechnen müssen, wenn sie zurückkehren, dass sie dort auch Teil auch der Militäroperationen werden könnten. Und es gibt natürlich auch Putin-kritische Studierende und Wissenschaftler bei uns zuhauf. Einige positionieren sich auch öffentlich, was sehr viel Mut erfordert. Insofern ja, diese Anfragen gibt es und damit werden wir klug und weise umzugehen haben.
Aber ich habe gelesen, es wird jetzt erstmal keine neuen Stipendien geben für Menschen aus Russland, wenn ich das richtig verstanden habe, die nach Deutschland kommen möchten. Vom Bund ausländischer Studierender wurde das sehr kritisch gesehen. Die meinen, dass natürlich auch Studierende in Russland Repressionen erleben, wie Sie das gerade auch gesagt haben. Und dass es für die eine ganz wichtige Perspektive wäre, auch nach Deutschland kommen zu können.
Ja, dazu muss man allerdings drei Dinge sagen. Erstens, der DAAD selber setzt jetzt keine Auswahlverfahren, Bewerbungsverfahren aus. Das kann sich allerdings täglich ändern, je nachdem, was auf der russischen Seite entschieden wird. Nehmen Sie mal die Möglichkeit, dass Russland selber die diplomatischen Beziehungen abbricht, steht ja durchaus im Raum für die kommenden Tage oder Wochen, dann haben wir ja auch gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr an bestimmten Stellen. Aber im Moment ist es so, dass wir als DAAD keine Bewerbungs- oder Auswahlverfahren für die Zukunft auszusetzen beabsichtigen. Das Zweite ist, wir müssen schon darauf achten, Putin ist nicht Russland, Russland ist nicht Putin, aber der Krieg findet in der Ukraine statt. Und wir müssen unser Hauptaugenmerk jetzt doch sehr stark auf die traumatisierten ukrainischen Studierenden und Wissenschaftler richten im Hochschulsystem, um die wir uns zu kümmern haben. Denn drittens, wir werden nicht umhin kommen, davon auszugehen, dass in Russland Veränderungen nur möglich sind, wenn viele, auch in der Wissenschaft, wie es jetzt in den letzten Tagen passiert ist, sich kritisch äußern, aber dafür eben auch Risiken und Repressionen in Kauf nehmen. Und das lässt sich auch nicht von uns in Deutschland, in der Europäischen Union komplett verhindern.
Sie sagen, ist das Augenmerk jetzt auf die richten, auf die Menschen aus der Ukraine, die möglicherweise traumatisiert sind. Wenn jetzt Menschen helfen wollen, sagen, sie haben beispielsweise ein Zimmer frei für Studierende oder sie wollen anderweitig helfen, wie können die das tun? Können Sie da einen Hinweis geben? Wo kann man sich da an die Universitäten wenden oder wie kann man das tun? Gerne an Herrn Mukherjee und an Frau Säumenicht.
Also das läuft in jeder Stadt im Grunde genommen im Moment schon sehr intensiv. Ich bekomme das in der eigenen Universitätsstadt Gießen natürlich mit. Wir bekommen als Hochschulleitung sehr viele Angebote von Kolleginnen und Kollegen. Die Stadt Gießen bekommt sehr viele Angebote. Das muss jetzt alles koordiniert werden. Wir haben ja aus der Phase 2015-16 mit so einer Gesamtanstrengung bei vielen Flüchtlingen, die ankommen, auch unsere Erfahrung gesammelt. Das wird diesmal deutlich professioneller laufen. Und in der Tat, ich kann nur die Empfehlung geben, sich lokal an die eigenen städtischen Strukturen, an die eigenen Hochschulstrukturen zu wenden. Das läuft jetzt sehr stark auf der lokalen Ebene. Aber meine Wahrnehmung ist, es gibt eine gigantische Welle der Solidarität. Und man muss jetzt schauen, wie man die vielfältigen Angebote, die einem gemacht werden, gut koordiniert bekommt.
Frau Säumenicht, haben Sie da noch zusätzliche Hinweise?
Ich kann nur bestätigen, auch aus persönlicher Erfahrung, dass sehr große Solidarität und Angebote und auf unserer Webseite sammeln wir auch so zentralisierte quasi Anlaufstellen, wo Menschen sich anmelden können. Und lokale Organisationen, es gibt sehr viele Freiwillige, die das unterstützen, auch durch Gemeinden und durch ukrainische Kommunen oder so Organisationen oder nicht organisierte, aber sehr aktive Ukrainer, die zum Beispiel unsere ukrainische Schule Berlin schon heute Angebote für Kinder organisiert von Geflüchteten, die schon hier sind. Und wir kooperieren da auch mit Organisationen, um da solche Angebote weiterzuentwickeln, um Menschen generell zu unterstützen.
Welche Folgen hat der Krieg in der Ukraine für die Wissenschaft? Das ist unser Thema heute bei Campus und Karriere. Und darüber sprechen wir mit Joybrato Mukherjee, dem Präsidenten des DAAD, mit Tobias Stüdemann, Leiter des Verbindungsbüros der FU Berlin in Moskau und mit Oksana Säumenicht, Mitbegründerin der Deutsch-Ukrainischen Akademischen Gesellschaft. Und wir möchten auch gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Also wenn Sie sich beteiligen möchten, dann geht das zum Beispiel telefonisch unter 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wir machen eine ganz, ganz kurze Musikpause und sprechen dann gleich weiter. Der Angriff gegen die Ukraine und die Folgen für die Wissenschaft, das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Und Sie können sich sehr gerne beteiligen an dieser Diskussion, indem Sie anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, um hier live mitzusprechen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer dazu. Wir haben gerade schon gesprochen über Studierende und Wissenschaftler aus der Ukraine, die entweder schon in Deutschland waren oder jetzt nach Deutschland kommen, wie ihnen geholfen werden kann und auch über die Austauschbeziehungen mit Russland, also russische Akademiker in Deutschland und umgekehrt. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen genauer auf die Zukunft von Forschungskooperationen schauen, also mit der Ukraine und mit Russland und die Folgen davon, wenn jetzt viele akademische Beziehungen zu Russland gekappt werden. Fangen wir vielleicht erstmal mit den Forschungskooperationen mit der Ukraine an. Herr Stüdemann, können Sie uns da für die FU einen Überblick geben, in welchen Bereichen die Kooperation der FU mit der Ukraine besonders eng ist?
Ich denke, besonders eng sind wir in den Wirtschaftswissenschaften unterwegs mit diversen Partnern in der Ukraine. Wie das weitergehen kann, habe ich ehrlich gesagt aktuell überhaupt keine Vorstellung, weil bevor nicht in irgendeiner Form die Waffen schweigen und klar ist, wie die Lage vor Ort sein wird, glaube ich, kann man da nichts sagen. Wir haben also sehr aktiv Studierende und Wissenschaftler ausgetauscht in dem Bereich. Das heißt, wir müssen, ja, bin ein bisschen sprachlos, weil es einfach nicht absehbar ist, was man irgendwann mal machen kann.
Ja. Frau Säumenicht, Sie haben ja über die Deutsch-Ukrainische Akademische Gesellschaft wahrscheinlich auch einen guten Überblick über die verschiedenen Kooperationen. Was sehen Sie da, wo sehen Sie da besonders enge, besonders wichtige Verbindungen zwischen Deutschland und der Ukraine, in welchen Bereichen?
Aus meiner Sicht, was schon gemacht wurde in den letzten Jahren, war enorm wichtig für die Ukraine. Deutschland hat Reformen in der ukrainischen Wissenschaftssystem sehr stark unterstützt. Und gerade am 8. Februar war eine Veranstaltung für erste Phase von deutsch-ukrainischen Exzellenzkernen, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert sind. Und die sind in allen Bereichen Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, aber auch insbesondere Nanotechnologien, Materialforschung, Biodiversitätsforschung, biomedizinische Forschung, so Antibiotikaentwicklung. Das heißt, in sehr vielen Bereichen sind schon sehr starke Kooperationen etabliert. Und ein Wunsch von Wissenschaftlern, die jetzt da ausharren, ist, dass Deutschland in erster Linie natürlich humanitär hilft, die Wissenschaftler, die ist ausgeflogen, aber schon jetzt denkt, wie man die ukrainische Wissenschaft für Wiederaufbau unterstützt. Und eine Idee könnte zum Beispiel sein, dass man jetzt, sagen wir so, eingespartes Geld von nicht benutzten und zu unterstützen Kooperationen mit Russland in so ein Wiederaufbaufonds für ukrainische Wissenschaft zur Seite stellt, dass man auch Perspektive gibt und sagt, sobald es möglich ist, wir würden unterstützen den Infrastrukturausbau, dass man für Wissenschaftler, die jetzt hier mit dieser Überbrückungsstipendie geholfen sind, ihre Qualifikation nicht zu verlieren, dass die haben dann Möglichkeit auch zurückzugehen und eventuell, dass man noch so extra Stipendium einknüpft und die dann zu unterstützen, zurückzugehen. Weil wir hatten schon Braindrain-Problem und man will nicht jetzt diese Situation das noch verschlimmern.
Aber das heißt, wenn Sie jetzt die gemeinsamen Forschungsprojekte oder generell Projekte ansprechen, glauben Sie, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, die quasi jetzt am Leben zu halten? Oder geht es, wie Sie sagen, darum, für später quasi den Wiederaufbau der Wissenschaft zu unterstützen?
Aus meiner Sicht muss man da natürlich individuell sehen. Ich kann mir gut vorstellen, für diese schon etablierte Kooperationen, auch durch diese Erfahrung durch Corona, für mobiles Arbeiten, man weiterarbeiten konnte. Und auch wenn jetzt Wissenschaftler eventuell in Lviv, aber einige aus dem Team irgendwo in Deutschland oder Ungarn sind, man könnte viel weitermachen, wenn man diesen Wissenschaftler wissenschaftlichen Zugang zur Infrastruktur möglich ermöglicht und finanzieren, aber halt nicht, dass die jetzt einfach ein neues Projekt irgendwo anfangen, dass man die unterstützt, dass die als Team weiterarbeiten können. Und ich denke, von Angeboten, die ich bis jetzt gesehen habe, es fehlt mir so ein bisschen diese eher strategische oder strukturelle Unterstützung. Universitäten haben Kooperationen, die können zusammen Studierende weiter ausbilden, auch wenn jetzt Lehrer irgendwie verteilt und jetzt nicht alle in Lviv sitzen oder in Kharkiv, wo es nicht möglich sind. Aber durch diese digitale Systeme, und da sind zum Beispiel der hat viele Projekte für Digitalisierung ukrainische Hochschulbildung finanziert. Und das, da gibt es schon quasi ausgearbeitete Modelle. Und ich denke, das wird sehr hilfreich sein.
Ich würde jetzt gerne auch noch mal den Blick auf die wissenschaftlichen Beziehungen mit Russland lenken. Das Bundesforschungsministerium hat alle Zusammenarbeit mit Russland erstmal auf Eis gelegt. Auch die Hochschulrektorenkonferenz, die Allianz der Wissenschaftsorganisationen der DAAD, alle haben empfohlen, Kooperation mit Russland erstmal zu beenden. Und man hört von vielen Hochschulen, dass das auch so umgesetzt wird. Herr Mukherjee, was bedeutet das jetzt konkret für die Programme des DAAD?
Wir fördern 750 Projekte roundabout als DAAD in Russland. Das ist ein großer Markt für uns. Das fällt uns auch nicht leicht, diese Projektförderung auszusetzen. Wir beenden nichts, sondern setzen aus, frieren ein. Denn es liegt nicht an unseren Entscheidungen, sondern das sind ja Reaktionen auf Entscheidungen der russischen Regierung zu einem Angriffskrieg. Und das kann auch nicht reaktionslos bleiben. Aber wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, dann haben wir natürlich auch ein großes Interesse, die Projekte wieder fortzusetzen. Denn wir haben intensive, langjährige, jahrzehntelange Verbindungen im gesamten deutschen Hochschulsystem zu russischen Partnerinstitutionen. Aber das geht im Moment nicht. Das würde auch die Gesamtstrategie der Bundesregierung und der EU zur Isolation des russischen Staates und zur Sanktionierung der russischen Regierung konterkarieren.
Ist Ihnen diese Entscheidung, dieses auf Eis legen, ist Ihnen das schwer gefallen? Hatten Sie da vielleicht auch Zweifel dabei?
Das ist uns naturgemäß schwer gefallen. Ich glaube, das kann ich für alle Wissenschaftsorganisationen, auch für alle deutschen Hochschulen sagen. Das ist ja völlig klar. Russland ist ein wichtiges Land für uns. Und wie Herr Stüdemann eben sagte, wir müssen auch zwischen den Institutionen, dem Staat einerseits und den vielen, vielen, vielen Einzelpersonen unterscheiden, mit denen wir freundschaftliche, engste Beziehungen seit Jahren, Jahrzehnten haben. Und von daher fällt uns das natürlich schwer. Zweifel hatten wir aber ab dem 24. Februar keine, denn es musste reagiert werden. Das ist der erste Angriffskrieg gegen ein souveränes Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein solcher Bruch des Völkerrechts, dass wir nicht in der Wissenschaft einfach Business as usual weitermachen könnten.
Zu diesem Thema haben wir auch einen Hörer in der Leitung, Albert Albers. Herr Albers, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie.
Schön, dass Sie da sind. Sie wollten zu diesem Punkt etwas sagen.
Ja, ich muss vielleicht kurz sagen, wer ich bin. Ich bin Präsident des Allgemeinen Fakultätentags von Deutschland, in dem praktisch alle Fakultäten deutschlandweit vertreten sind. Und wir tun uns sehr, sehr schwer, auch hier mit dieser Entscheidung. Aber wir haben ein Statement genau in dieser Richtung abgegeben, dass wir das einfach tun müssen, die institutionellen Zusammenarbeiten einfrieren. Wir sprechen auch ganz bewusst von einfrieren, um auch jederzeit das wieder aktivieren zu können. Und gleichzeitig ist es uns wichtig, dass das persönliche Netzwerk, das wurde ja hier auch schon angesprochen, weiter gepflegt wird, weiter auch aufrechterhalten wird. Wir sind aber, glaube ich, auch aufgefordert, wie alle anderen Bereiche der Gesellschaft, als Wissenschaft, obwohl es uns völlig gegen den Strich geht, hier auch klar Position zu beziehen. Denn es wird ja gesagt, das ist der erste Angriffskrieg in Europa nach 1945. Und das ist, wir sind in einer Situation, wo wir vor vielleicht noch schwierigeren Auswirkungen stehen. Und daher muss Wissenschaft in dieser Richtung auch Verantwortung übernehmen, obwohl es uns sehr, sehr schwerfällt. Menschlich.
Darf ich Sie noch mal fragen, wie Sie diesen Spagat schaffen? Also dieses institutionelle Beziehung erstmal abbrechen, aber den persönlichen Kontakt, die persönlichen Brücken erhalten?
Ja, da muss natürlich jede Kollegin und jeder Kollege den eigenen Weg finden. Ich habe auch persönliche Beziehungen, das sind Freunde von mir sogar auch. Und natürlich bleibt da der Kontakt da. Aber wir können gemeinsame wissenschaftliche Projekte im Moment einfach nicht machen, weil die Finanzierung, es wurde ja in der Sendung auch schon gesagt, oft auch bilateral ist und natürlich der russische Staat darin auch Interessen hat. Mhm. Wir versuchen so gut wie möglich die Beziehung, und zwar das kann ich eigentlich für alle Kolleginnen und Kollegen sagen, diese Beziehungen zu pflegen. Es gilt auch hier zu helfen, denn die Wissenschaftler, die sich dort eindeutig äußern, sind auch gefährdet. Und denen werden wir helfen, zu denen werden wir solidarisch sein. Und trotzdem dürfen wir die staatlich letztendlich auch finanzierte und gelenkte Forschung im Moment, die ja auch immer eine strategische Komponente hat, im Moment so schwer es uns fällt, nicht unterstützen.
Vielen Dank, Herr Albers. Ich würde das gerne mal an Herrn Stüdemann weitergeben, weil Sie, wie gesagt, sehr, sehr lange schon in Russland leben. Wie nehmen Sie diese Entscheidung wahr? Können Sie das nachvollziehen, diesen Abbruch der institutionellen Zusammenarbeit? Und wie halten Sie vielleicht auch, wie Herr Albers gerade gesagt hat, trotzdem die persönlichen Kontakte zu den Kollegen?
Ich habe mich die letzten Tage immer gefragt, was wäre denn die Alternative gewesen? Ja, also das, was schon angesprochen wurde, Business as usual, das ist ja keine Option. Das heißt, als Hochschulen oder als Fördereinrichtungen, die wir natürlich auch dem Primat der Politik folgen müssen, bis zu einem gewissen Grade zumindest, sehe ich keine Alternative, was wir sonst hätten tun können, um das System entsprechend auch an diesem Punkt dem System in Russland ein klares Signal zu schicken. Das, was wir praktisch machen und was mich die letzte Woche beschäftigt hat, ist telefonieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun sollten. Ich glaube, es ist nicht getan, mit E-Mails schreiben, sondern ich glaube, das direkte Gespräch mit den Kollegen zu suchen. Und wir sind natürlich dankbarerweise in einer Situation, wo wir mit Kollegen in Russland sprechen, die, denke ich, zu 95% unsere Meinung teilen. Das ist in der russischen Gesellschaft nicht so eine klare Verteilung, wer dafür und dagegen ist. Aber in dem Bereich, wo wir international kooperieren, wo es jahrelange vertrauensvolle Beziehungen gibt, gibt es keine zweite Meinung. Das müssen wir aber den russischen Kollegen auch mitteilen, dass wir ihre Situation verstehen. Insbesondere, weil jedwede Kritik halt mit großen Gefahren für die Person, für die Karriere, für eine ganze Institution verbunden sind. Mhm. Insofern telefonieren wir.
Und wie reagieren jetzt Ihre russischen Kollegen auf diesen, ja, ich will nicht sagen akademischen Boykott, aber auf das Aussetzen von Beziehungen? Können die das nachvollziehen oder fühlen die sich da auch ein Stück weit alleingelassen, gerade wenn sie eben auch kritisch gegenüber Putins Angriffskrieg sind?
Ich denke, je nachdem, wie man die Kommunikation ausgestaltet, und in den ersten Tagen waren wir vielleicht nicht immer optimal in dem, wie bestimmte Dinge kommuniziert wurden, ist natürlich Unverständnis ein großes Thema, weil wir schon länger im Prinzip kritisch uns über die Schwierigkeiten und die abnehmenden Freiheiten ausgetauscht haben. Und dieses Einfrieren bedeutet natürlich für viele auch, dass sozusagen ihre Karriere schwierig sein wird, wie sie weiter fortsetzen können. Denn denken Sie nur an die Kollegen, die im internationalen Bereich arbeiten, was sollen die praktisch tun? Denken Sie an die Kollegen, die international forschen, Gelder dafür bekommen haben, die haben kein Geld mehr, die haben keine Partner mehr. Das heißt, es gibt also eine große Sorge vor der Zukunft, auch was die eigene angeht, jetzt unabhängig davon, ob man sich traut, öffentlich Stellung zu beziehen oder nicht.
Das war ja auch bei wirtschaftlichen Sanktionen immer die Debatte. Also wir haben es im Bundestag vielfach gehört, dass Politiker und Politikerinnen gesagt haben, die Sanktionen, die richten sich gegen die Machtelite, die sollen nicht die normalen Menschen in Russland treffen, weil es nicht ihr Krieg ist. Der Abbruch, das Auf-Eis-Legen von akademischen Beziehungen, Das richtet sich ja aber ganz klar gegen normale Menschen sozusagen. Frau Solmenich, wie sehen Sie das? Also gerade auch mit Blick auf die jungen Menschen in Russland, wenn man sich die junge Generation anguckt und vielleicht hofft, dass dieses Land irgendwann mal ein demokratisches, freies, friedliches Land sein wird, muss man da jetzt nicht eigentlich diese Generation ganz gezielt unterstützen?
Aus meiner Sicht jetzt in erster Linie Solidarität geht Menschen in der Ukraine, die jetzt richtig sterben müssen. Wir können ein bisschen Verständnis haben für Menschen, die andere Meinung haben und nicht so frei das zeigen können, die in Russland sind. Aber ich persönlich kann da keine Solidarität zeigen. Diese Menschen glauben, dass die Regierung wählen. Die haben auch Verantwortung für eigene Regierung. Aus meiner Sicht, man muss sich schon diese Verantwortung stehen. Und in Wissenschaft auch sehr wichtig ist Freiheit. Und ohne Freiheit kann man keine Wissenschaft betreiben. Und wir wissen alle, dass in Russland leider seit mehreren Jahren akademische Freiheit sehr eingeschränkt ist. Aus meiner Sicht diese strukturellen Rahmenbedingungen können wir jetzt nicht ändern. Wenn internationale Wissenschaftler, die nach Russland fahren sollen, sind da im FSB registriert müssen, dass die eventuell als International Agents angestuft sind. Aus meiner Sicht kann man das nicht einfach zugucken. Mhm. Ich hoffe sehr, dass kritische Wissenschaftler doch in sich Kräfte finden, das auch zu äußern. Weil 15 Tage, wie Nawalny gesagt hat, oder jetzt Khodorkovsky, da 15 Tage Freiheit möglicherweise ist wert, um diesen Krieg zu stoppen, weil diesen Krieg können nur die Menschen in Russland stoppen.
Ich möchte noch mal einen Hörer reinnehmen zu diesem Thema. Winfried Unger aus Delmenhorst hat uns angerufen. Schönen guten Tag, Herr Unger.
Ja, schönen guten Tag. Hören Sie mich?
Ich höre Sie. Was ist Ihr Punkt?
Also nicht die geistigen Beziehungen zu Russland abbrechen. Russland hat sehr gute Wissenschaftler und alles. Also wie sie jetzt wieder alles abbrechen, das ist Blödsinn. Wir bauen dadurch eine Gegenfront zu Putin auf. Verstehen Sie? Können wir hier aufbauen. Wir haben ein gegenseitiges Verhältnis. Ich bin Zeitzeuge, ich bin Jahren 38, ich habe den Einmarsch der Russen erlebt. Meine Mutter hat immer gesagt, der Russe selber ist kein schlechter Mensch. Damals war er Stalin. Ne? Und dass wir das nicht machen, alles abbrechen. Mhm. Ne? Erstmal sind wir ja sowieso mit dem Energiehaushalt sowieso noch abhängig und davon. Aber die Studenten und so, die Russischen, die hier kommen, die können unser System kennenlernen. Und wir lernen den irgendwie. Und sollten die Russen noch mehr angreifen oder irgendwie plötzlich der Putin hier auf den Gedanken kommt, da haben wir immer eine geistige Gegenelite. Verstehen Sie das Verständnis? Russland, Deutschland ist ja schon sehr alt. Von Katharina der Großen, Terps war ich auch lange gewesen dort. Und das wäre Blödsinn. Ne?
Ja, vielen Herr Unger, ganz herzlichen Dank. Ich würde Ihren Punkt direkt mal weitergeben, gerne an Herrn Mukherjee. Also Herr Unger hat gesagt, man könnte, indem man die Brücken aufrechterhält zu den russischen Wissenschaftlern, auch eine Gegenfront gegen Putin bilden. Sehen Sie das auch so?
Ja, das tun wir ja auch, indem wir Gesprächskanäle da, wo es sinnvoll und vertretbar ist, vor allen Dingen offen halten. Ich sprach deshalb ja auch darüber, dass wir alle die Mobilität von Russland nach Deutschland Stand heute offen halten wollen in der Wissenschaft. Allerdings muss man schon das ernst nehmen, was Frau Solmenich sagt. Der Krieg findet in der Ukraine statt. Und der Krieg gegen die Ukraine hat auch schon 2014 begonnen. Er hat jetzt natürlich eine ganz neue Qualität in Richtung Existenzfrage für die Ukraine gewonnen. Und ich kann Frau Neumann nicht nur darin unterstützen, letztendlich können wir diese Antwort nicht geben, sondern sie muss aus Russland, aus der Zivilgesellschaft selber kommen. Deswegen ist es sehr ermutigend, wenn 7000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich so offen kritisch gegenüber der Putin-Regierung und diesem Angriffskrieg gegen ein Nachbarland äußern. Das erfordert sehr viel Mut. Diese Kräfte gilt es zu stärken. Aber ich darf darauf hinweisen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in ihrer gemeinsamen Petition in Russland den Begriff verwendet, dass sie Sorge haben, Russland werde zu einem Paria-Staat. Das ist deren Begriff. Und wenn Russland sich in eine solche Lage manövriert, Paria-Staat zu sein, aussätziger zu sein in der internationalen Gemeinschaft, dann kann dies auch nur geändert werden aus der russischen Gesellschaft, aus der russischen Zivilgesellschaft heraus. Und das kritische Potenzial in der Wissenschaft, das wollen wir stärken, da wollen wir keine Brücken abbauen. Aber die institutionellen Kooperationen müssen auf Eis gelegt werden in dieser Phase, in der wir gerade sind.
Aber Herr Stüdemann hatte ja zum Beispiel auch gerade gesagt, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Russland jetzt auch um ihre wissenschaftliche Zukunft fürchten, weil sie dadurch eben abgeschnitten werden vom internationalen Austausch, der ja ganz essentiell ist. Also wie sehr trifft das auch die russische Wissenschaft?
Natürlich, das trifft einige sehr existenziell, und die, die sich jetzt in der Petition geäußert haben, müssen mit massiven Repressionen rechnen, das ist völlig klar. Wir können nur anbieten, dass die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie zum Beispiel gerade bei uns sind, bei einem Forschungsaufenthalt, dass wir uns um sie auch kümmern. Diese Diskussion wird ja jetzt an Fahrt aufnehmen, je repressiver der russische Staat gegenüber eigenen Staatsangehörigen umgeht. Aber im Kern bleibt es eben dabei, die Staatsangehörigen Russlands sind jetzt im Grunde genommen diejenigen, die die Kollateralschäden mit abbekommen durch das Handeln der eigenen Regierung. Und das können wir ab einem bestimmten Punkt nicht allein von außen abfedern. Das würde uns auch überfordern. Da würden wir uns, glaube ich, auch in dieser Phase eines Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine etwas vormachen.
Ich würde gerne noch mal Sie fragen, Herr Stüdemann, wie groß ist der Verlust sozusagen auf deutscher Seite von solchen Forschungskooperationen? Weil wir wissen, Russland ist in bestimmten Bereichen in der Weltraumforschung, in der Polarforschung, wenn es um den Klimawandel geht, ein ganz zentraler Akteur, ein ganz zentraler Partner. Wie dramatisch ist das dann für solche Projekte und auch für die deutsche Wissenschaft, wenn Russland da wegfällt?
Die AAK hat ja eine ganz gute Übersicht, wie viele Kooperationen es gibt. Wir sind knapp unter 1000. Das heißt, es gibt 1000 formalisierte Verbindungen. Ich würde da nochmal einen Faktor 5 für die nicht formalisierten Verbindungen da drauf packen. Das heißt, wir haben mehrere tausend Verbindungen, die jetzt in irgendeiner Form gestoppt sind, unterbrochen. Ich denke, das Entscheidende wird tatsächlich sein, wie Herr Mukherjee völlig zu Recht gesagt hat, der Impuls für einen Neuanfang muss aus Russland kommen. Die Frage ist nur, gelingt es uns sozusagen, die bestehenden viele tausend Beziehungen in diese neue Zeit sozusagen zu überführen, vielleicht auch zu retten.
Aber nochmal sozusagen auf die Forschungsergebnisse. Das sind ja ganz zentrale Sachen, die Forschung zum Klimawandel. Ist das dann nicht ein Kollateralschaden für alle, wenn da so ein wichtiger Akteur rausfällt wie Russland? Kann dieses Know-how überhaupt irgendjemand ersetzen?
Es wird jemand ersetzen müssen. Da haben wir keine Wahl, genau wie in den anderen Bereichen auch. Ja, wir haben natürlich mit den Großforschungsprojekten, die betroffen sind, mit gemeinsamen Studiengängen, mit jede Menge bilateral finanzierten Forschungsprogrammen, die DFG und die Russian Science Foundation finanzieren. Ich glaube, das aufzuzählen würde die Sendezeit sprengen. Da fällt also unheimlich viel weg. Aber das, auch damit werden wir klarkommen.
Apropos Sendezeit sprengen, das war leider schon das Schlusswort dieser Sendung. Das war unsere Diskussion bei Campus und Karriere. Wir haben über die Folgen des Kriegs in der Ukraine für die Wissenschaft gesprochen. Welche Brücken, auch welche Brücken der Hilfe die Wissenschaft in einer solchen Situation aktivieren und nutzen kann und welche Brücken erstmal abgebrochen werden. Vielen Dank ans Zuhören, vielen Dank fürs Mitdiskutieren und natürlich ganz herzlichen Dank an unsere Gäste Oksana Säumenicht, Tobias Stüdemann und Joybrato Mukherjee. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.